Okay, ich wollte sagen, dass das diese zweite Stunde, die wir verbracht haben, zusammen verbracht haben, ist einfach ein bisschen nur eine Einführung von dem Inhalt. Viele fragen das sofort. Viele Stunden, die wir jetzt machen, sind mehr motivierend. Und warum tue ich das so? Weil ich denke, wir wissen schon, dass wir Jünger machen sollen, aber wir tun es einfach nicht. Und wir haben doch schon den Stoff, wir haben den Inhalt, wir haben doch schon den Herrn, der das durch uns tun will. Wir tun es trotzdem nicht. Und deswegen ist diese nächste Stunde mehr, weniger tief. Es ist doch schon für Jugendliche sehr, sehr wichtig, weil die müssen motiviert werden. Und es geht um diesem Thema hier, jeder erreicht einen oder jemanden, jeder lehrt einen. Und wir haben diese vier Aspekte gesehen des großen Auftrags und wir haben gesehen, dass wir sie alle lehren müssen, zu bewahren, was er uns geboten hat und so weiter. Und darum geht es, wir haben diese Dinge gesehen. Aber bevor wir vorgehen können, müssen wir unbedingt wissen, was ein Jünger ist. Was ein Jünger ist. Jemand sollte hier sitzen. Wer sollte jemand da sein? Wer hat versprochen, hier zu sitzen? Für mich. Ah, da ist der Martin. Der große Martin. Komm, lieber Bruder. Werde vielleicht Hilfe brauchen hier. Bevor wir Jünger machen können, müssen wir bestimmt wissen, was ein Jünger ist. Wie sagt man auf Deutsch? It takes one to make one.
Ja, man muss einer sein, damit man einen zurüsten kann.
Sagt es da drin.
Man muss einer sein, damit man einen zurüsten kann.
Ja. Sehr schön gesagt. Das stimmt. Man muss ein Jünger sein, um Jünger zu erzeugen. Oder das ist nicht gut gesagt. Oder? Zuzurüsten. Jünger zu machen. Man muss ein Jünger sein, um anderen Menschen zu Jünger zu machen. Und was fällt ein? Was ist doch ein Jünger? Was fällt ein, wenn ich diese Frage hier auf dem Bildschirm tue? Was fällt ein, wenn man das Wort, der Begriff Jünger sagt? Was fällt ein? Bitte. Nachfolger. Nachfolger. Ein Jünger ist da jemand, der nachfolgt. Den Herrn nachfolgt. Ein Nachfolger Jesu Christi. Das ist ein Jünger. Kann andere Jünger sein. Marx hat Jünger gehabt, gell? Und andere Männer haben Jünger. Aber Nachfolger Jesu Christi. Was noch? Was fällt noch ein? Schüler, genau. Ich frage immer hier Nachfolger, das stimmt. Aber ich frage öfters auf diesem Punkt, was ist der biblische Definition eines Jüngers? Und das ist es, ein Lehrender. Wir haben das schon gesehen. Jemand, der lernt. Ein Schüler. Okay, was noch? Wie?
Nachahmer.
Ja, Folger. Nachfolger. Nachahmer. Wir haben das schon gehört hier heute Morgen, gell? Es ist nicht nur Nachfolge, sondern Nachahmen. Was noch? Ein Zeuge, yes. Kommen wir dazu. Jemand, der dranbleibt, würde ich sagen. Der ist ein Wort. Wir kommen zu den Bibelfersen dazu, aber ich wollte nur etwas anderes. Ja.
Lebensgemeinschaft.
Jawohl. Ja.
Bereit sein,
Leid
auf sich zu nehmen.
Leid. Genau. Wir kommen morgen dazu. Sehr wichtig. Das Kreuz, oder? Jemand, der sich vervielfältigt auch, habt ihr nicht gesagt, oder? Zeugnis, ein Zeuge. Schauen wir ein paar Bibelstellen an. Jesus sagte, diese Idee von Nachfolge kommt von seinen Worten. Und wer nicht sein Kreuz trägt, das ist dieser Gedanke, werden viel mehr später darüber reden, und mir nachkommt, kann nicht meine Jünger sein. Negativ ausgedrückt, interessant. Wer mich nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, nachfolgt, kann nicht meine Jünger sein. Ein Lernender, das kommt von einer sehr, sehr bekannten Bibelstelle. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch meinen Joch. Das ist wieder ein Konzept, oder? Einer, der im Joch ist, mit dem Herrn. Wunderbar, könnte man stundenlang darüber reden. Ich würde gerne hier ein Bild von einem Joch, weil die jungen Leute wissen nicht, was ein Joch ist. Kulturprobleme haben wir, auch nicht nur unter den Stämmen, sondern unter den Jugendlichen heutzutage. Nehmet auf euch mein Joch, aber hier ist es, und lernt von mir. Wunderbar Worte, oder? Lernt von mir, ein Lernender. Dieser Vers hat meine stille Zeit vor Jahren ganz geändert. Als ich gesehen habe, ich nicht nur Lösungen lesen und ein kurzes Wort am Morgen, sondern ein Lernender sein und sitzen am Füße, zum Fuße des Herrn. So stelle ich mich vor, als ich meine Bibel lese, seitdem. Einfach sitzen zur Füße des Meisters, der Lehrer, mein Lehrer, und lernen von ihm, Lerner sein. Wir haben ein Beispiel in der Geschichte von Martha und Maria und Martha. Gell? Martha hat sich so beschäftigt für den Herrn, im Dienste des Herrn. Aber Maria saß da am Füße des Herrn, hat von ihm gelernt. Und was hat der Jesus gesagt? Was hat er gesagt? Ja, sie hat etwas Besseres erwählt, ein Lernender sein. Wisst ihr, wir müssen wissen, was ein Jünger ist. Man muss ein Jünger sein. Es braucht Feuer, um Feuer zu machen. Es braucht Jünger, um Jünger zu machen. Und ein Jünger ist einer, der dranbleibt. Jesus sagte, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Meinem Wort bleiben. Hier ist nicht auf der Liste. Niemand hat das genannt oder gesagt. Ein Liebender. Und wenn wir das unter Teenagers machen, ab und zu mache ich das unter Teenagers. Das ist eine schwierige Aufgabe. Aber wir haben viel Spaß damit und das ist eine andere Ausgabe. Ein bisschen natürlich, aber wenn ich sage, dass ein Jünger auch ein Liebender ist, alle sagen, was ist das? Ja, Liebender. A lover. Jesus sagte, darin werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Oh, das ist ein großes Thema. Wir könnten stundenlang, da könnte man wieder eine Konferenz gestalten. Liebe. Ein Jünger ist ein Liebender. Und wir werden mehr morgen darüber reden. Aber ein Vervielfältiger. Das ist ein interessantes Wort, oder? Ein Vervielfältiger. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Hierin wird mein Vater verherrlicht. Wir wollen das, oder? Dass der Vater durch unser Leben verherrlicht wird, durch unseren Dienst. Hier wird er verherrlicht, dass wir Frucht tragen. Nun, Frucht. Was für Frucht ist hier gemeint in Johannes 15? Ja, es gibt Auslegungen und auch dann schon Anwendungen, oder wie sagt man, so Applications, Anwendungen. Und was ist hier gemeint? Es gibt in der Schrift verschiedene Arten von Frucht, oder? Es gab diese Frucht, wir wissen nicht, was für ein Frucht es war, aber dabei den Sündenfall, Frucht. Ich weiß nicht, was für ein Frucht das war, vielleicht hat jemand Einsicht. Aber schlage Römerbrief Kapitel 1 auf. Es gibt auch ein anderes Frucht. Es gibt natürlich das allerbekannteste Frucht in der Schrift, Frucht des Geistes, Galater 5. Ist hier dieses Frucht da gemeint? Vielleicht, teilweise. Was ist hier gemeint? Römer Kapitel 1. Römerbrief Kapitel 1. Paulus spricht hier von noch einer Frucht. Und wo findet man das jetzt hier? Wo findet man Frucht in Kapitel 1 von Römerbrief? Was sagt der Paulus? Ab Vers 13. Ich will euch aber nicht verschweigen, meine Brüder, dass ich mir schon oftmals vorgenommen habe, zu euch zu kommen. Ich würde aber verhindert bis jetzt, um auch unter euch etwas Frucht zu schaffen, gleich wie unter den übrigen Nationen. Denn ich bin ein Schuldner sowohl den Griechen als den Barbaren, sowohl den Weisen als den Unverständigen. Darum bin ich, so viel an mir liegt, bereit, auch euch in Rom das Evangelium zu verkündigen. Ja, wollte Paulus Kirchen in Rom pflücken? Spricht er von Früchte des Geistes da in Rom? Was für Frucht? Frucht der Auferbauung, Frucht der Jüngerschaft, Frucht vielleicht der Erlösung, des Evangeliums, des Predigens, der Evangelisierung, Frucht. Und hierin wird mein Vater verherrlicht, in dass ihr viel Frucht bringt. Er möchte, dass wir uns vervielfältigen, dass wir etwas erfahren in unserem Christenleben, diese geistliche Multiplikation. Das hat viel mit der Jüngerschaft zu tun, glaube ich. Geistliche Vermehrung. Und ich glaube, so soll es ausschauen in unserem Leben. Er möchte, dass wir einfach each one, reach one, each one, teach one, und diese geistliche Vermehrung. Aber manchmal ist es überall hier eine Sackgasse. Wir haben gestern Abend gesehen, für 95-99% der Christen ist das keine Realität. Die führen niemand anders zum Glauben. Die beteiligen sich überhaupt nicht bei der Evangelisation an. Die denken, und es ist sehr populär, Lebensstil, ich werde durch meinen Lebensstil Menschen evangelisieren. Und das ist doch wichtig. Und das ist doch schon eine Realität. Aber ich denke, diese geistliche Multiplikation ist, worum es geht. Nicht Addition und auch nicht Subtraktion oder Division. Das sind die Teufelsmathematik. Das ist der Teufelsmathematik. Subtraktion und Division. Und es ist nicht nur Addition, geistliche Multiplikation. Und ich habe wieder meinen Computer genommen und ein Gerät, mein Bibelstudium, Bibelsoftware da genommen und habe das Wort multiplizieren hineingetan. Und ich habe schon Vermehrung und dieses Konzept des Multiplikation im Alten Testament ganz am Anfang gesehen. Sogar im allerersten Befehl, wir haben es heute Morgen schon erwähnt, im allerersten Befehl ist dieses Konzept physisch natürlich erwähnt, nicht geistlich, aber physisch im Alten Testament. Seid fruchtbar und vermehret euch und füllt die Erde. Und wir haben darüber gesprochen, wozu das war. Das ist doch schon der erste große Auftrag des Herrn. Und wenn man den Knopf weiter drückt, sehr viel Spaß ist das, man sieht einfach chronologisch dieses Konzept durch die Schrift und man muss doch schon mehrere Wörter hineintun, nicht nur ein Wort multiply, sondern multiplied und multiplying und verschiedene Wörter und auch andere Konzepte vielleicht, die Multiplikation entsprechen, aber es ist wieder in 1. Mose 6 erschienen, als die Menschheit begann, sich zu vermehren. Etwas anderes hat sich vermehrt. Was? Sünde? Korruption? Alles Mögliche. Und der Herr hat einfach eine ganze Generation umbringen müssen. Nur Noah und seine drei Söhne und ihre Frauen sind in der Arche errettet. Und als sie raus aus der Arche kam, was hat der Herr ihnen gesagt? Drei Gebote. Komm raus, bau ein Altar und seid fruchtbar und vermehret euch. Ihr seid die einzigen gerechten Leute auf der Erde gewesen. Und nun müsst ihr Jünger machen. Geht hin, vermehrt euch, füllt die Erde mit Gerechtigkeit. Ja, beim Leben Abrahams, was für eine Verheißung ist das? Darum werde ich, Abraham, dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen. Und wie die Sterne des Himmels und wie der Sand und am Ufer des Meeres ist. Der am Ufer des Meeres ist. Hier steht das Wort multiplizieren nicht, gell? Aber hier ist wieder doch schon, im Englischen ist es wunderbar. Dreimal in dem Vers kommt das Wort multiply. In multiplying, I will multiply you. Wunderbar. Wunderbar. Taucht sofort auf, als man den Knopf drückt. Und wenn man zum Neuen Testament kommt, denn natürlich, es gibt viele andere Stellen, deswegen hat Pharao sehr viel Angst gehabt, gell? Weil die Kinder Israels haben sich vermehrt, haben physisch wenigstens sich multipliziert, sind multipliziert und er hatte Angst gehabt und das Vieh auch von Israel hat sich vermehrt. Viel besser, viel mehr als von Ägypten. Man könnte dieses Konzept viel im Alten Testament sehen. Das Wort kommt sehr häufig vor, Multiplikation, Vermehrung. Aber wenn man zum Neuen Testament kommt, man würde denken, man würde so geistliche Vermehrung, geistliche Multiplikation sehen. Und ich druckte immer hin und kam zu den Evangelien und druckte und wo ist es denn? Aber das Konzept der Multiplikation und Vermehrung ist hier und dort in der Lehre Jesu. Wo ist es? Schnell. In seinem Lehre. Wo sehen wir nicht geistliche Vermehrung, sondern Vermehrung? Wie? So Menschenfischer machen, natürlich. Das ist doch schon. Aber einige. Die Brotvermehrung. Wunderbar. Vermehrung von Brot. Alle haben etwas bekommen. Wo noch? Schnell. Ja, das Wein hat so Wein multipliziert, ja. Oder? Wie? Ja, das Evangelium. Ja, wie? Wo ist das jetzt? Oh, ja. Ja, sie gingen in die Stadt. Kamen viele. Aber es gibt schon noch eine wichtige Lehre. Das Weizenkorn. Die Funde, ja, das ist auch wieder, oh, das ist ein gutes Kapitel. Das ist mir ein sehr großer Trost, diese Stelle. Stelle vor, einer von den Männern, den Dienern, ist von dem Herrn, vom Herrn was gegeben. 5 Talente, oder wie sagt man auf Deutsch? 5 Talente. Der nächste gab er nur 2 Talente. Und der nächste, der dritte, nur 1. Und was ist geschehen? Schade, dass wir zu wenig Zeit haben. Wenn man das durchmacht mit einem Jünger, dann sitzt man und schaut die Stelle genau an. Beim Konferenzen kann man das nicht machen. 1:1 Arbeit ist so viel besser. So viel besser. Man hat Zeit. Sehr flexibel ist das. Pass auf. Der eine, der 5 bekam, hat sein 5 vermehrt. Kann man das sagen auf Deutsch? Hat sein 5 Talente vermehrt. Und was hat seinen Herrn ihm gesagt, als er zurückkam? Wunderbar, oder? Ja, jemand stehe auf und zitiere das für uns. Das sind gute Worte. Was hat der Herr ihm gesagt? Kann man das auswendig? Ja, stehe auf. Du gute und treue Knecht. Wie sagt man das auf Deutsch? Geht hin in der Freude. Gehen ein in Freude des Herrn. Wunderbar. Möchtet ihr das nicht hören? Danke. Warte mal, du wirst wieder aufstehen. Der zweite kam zurück. Der Herr kam zurück. Der zweite, er hat nicht einmal, der mit 5 hat sich seine Talente vermehrt, hat 10 gebracht. 10 Talente, wunderbar. Aber der nur 2 hat, Er hat nur 4 zurückgebracht. Er hat seine 2 Talente vermehrt, aber hat nur 2 wieder zurückgebracht zu seinen Herrn. Aber was hat sein Herr ihm gesagt? Steh wieder auf, Brüder.
Das Gleiche.
Sehr gut. Ist das nicht ein Trost? Was sagt uns das? Das sagt uns, es geht nicht um vielen. Wir werden hier nach und nach schon viele etwas Multiplikation sehen, aber es geht nicht darum. Es geht um was? Arbeit, Treue. Treue. Es geht um die Treue. Und wir wissen schon, was mit dem Mann, der sein Talent begraben hat. Wenn man diese Skizze, dieses Diagramm anschaut und sieht, was alles, was wir in Christus haben, warum begraben wir das? Warum begraben wir alles, was wir in Gott haben und alles, was wir in Christus sind? Wir begraben es oft. Und wir werden Rechenschaft, liebe Leute, wir werden Rechenschaft ablegen müssen. Ganz gefährlich. Wir müssen etwas damit tun. Und dann die Brot, das Gleichnis von Seemann. Das ist auch wunderbar, gell? Ja, das sieht man, da steht sogar Vermehrung. Eine von den Samen ist auf dem Wegrand gefallen. Nicht absichtlich. Was für ein Seemann würde da sehen? Nein, er wollte sehen auf dem guten Boden. Aber unabsichtlich ist etwas auf der Seite des Randes. Wo noch? Etwas ist auf ganz steinige Grund. Und unter die Dornen zu dritt. Und dann, Gott sei Dank, etwas ist gefallen, wo es fallen soll. Auf guten Boden. Und was sagt die Schrift da? Was sagt der Herr? Es hat sich vermehrt 30-fald, sagt man, 60-fald und 100-fald. Hundertfältig. Das ist das Konzept. Das findet man nicht, wenn man druckt, so Multiplikation da reintut. Man muss doch schon die Schrift kennen. Aber ich war gar nicht enttäuscht bei dem Evangelium, aber als ich weiter druckte und kam zur Apostelgeschichte, habe ich gedacht, ja, was ist hier los jetzt? Wir sollen geistliche Vermehrung sehen hier. Was ist da los? Und als Petrus gepredigt hat, es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Das ist Addition, oder? Das ist nicht Multiplikation. Und der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollte. Und wieder Addition. Kommentar über diesen Predigt. Gell? Und in Englischen sagt es, the Lord added to the church such as should be saved. Und dann, aber umso mehr wurden solche, die an den Herrn glaubten, hinzugetan. Scharen von Männern und auch Frauen. Wunderbar. Aber es ist immer noch Addition. Wo ist das Konzept der Multiplikation her? Und ich drückte weiter. Und da, sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus aus dem Christus zu verkündigen. Die Jünger mehrten sich. Jetzt kommt's. Und das Wort Gottes wuchs. Und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrten sich sehr. Wunderbar. Ja, ist es. Das ist, was ich gesucht habe. Geistliche Vermehrung. Die vermehrten sich. Und dann, wir kamen dann zum Kapitel 6, als alle hinausgegangen sind. Und wie wir gestern Abend gesehen haben, diese Verfolgung kam. Und alle gingen hinaus und predigten das Wort. Und dann haben sie sich vermehrt. Es gibt wahrscheinlich hier etwas, das nicht da ist. Es fehlt etwas. Es gibt noch ein Dia hier, noch eine Folie. Es gab, wenn man zum Apostelgeschichte 9 kommt, ist es nicht nur die Gläubigen sich vermehren, aber die Gemeinden sich vermehren. Explosion. Die Urgemeinde. Wodurch? Ich glaube bestimmt, auch bei diesem Predigt in Apostelgeschichte 2, ich glaube viel 1:1 Arbeit ging voraus. So dass wenn Petrus predigte, ja, wo sind alle diese Leute untergebracht, die von aller Welt da waren, in Jerusalem waren? Die waren untergebracht. Und wahrscheinlich vielen bei gläubigen Menschen, die schon von dem auferstandenen Jesus erzählt hat und viele 1:1 persönliche Evangelisation getan hat, dann Petrus hat gepredigt. Und das sieht man nicht, aber ich glaube schon, dass es so war. Ja, jetzt eine kurze persönliche Geschichte. Wir gingen, wie ich gestern Abend gesagt habe, nach Österreich in 1972. Wir arbeiteten dort 10 Jahre in Tirol, wunderbar Westtirol dort, westlich von Innsbruck in Oberinntal. Wir waren mit 2 anderen Ehepaaren ursprünglich und dann kam noch ein Ehepaar, dann kam noch ein lediger junger Mann, Jack Matlock, viele werden von ihm wissen, werden ihn kennen. Und damals, gell, in Österreich, sahen die Postautobusse so aus, gell, 1972. Und ein herrliches Missionsgebiet, aber so finster, so dunkel, immer noch. Tirol, Westtirol, Oberinntal. Und wir haben schon geholfen dort. Und wie ich gestern Abend gesagt habe, ich habe leider dieses Ding mit der Jüngerschaft. Wir haben viele gute Dinge gemacht im Dienst dort. Und viel Lärm gemacht, sozusagen. Viele evangelisiert, Straßen, Freiversammlungen, Büchertisch auf der Straße, offene Abende veranstaltet, Kinderarbeit gemacht in öffentlichen Räumlichkeiten und sehr viel Gutes gesehen und einige haben sich bekehrt und wir waren sehr, sehr froh und haben den Herrn gepriesen dafür und kleine Gruppen sind entstanden, von nichts, von gar nichts. Es ist nicht, wie man in einem Gebiet gehen kann, hier in Deutschland oder auch in Amerika oder England und findet ein paar Gläubige und sich zusammenschließen und eine Gemeinde gründen. Nein, es gab niemand dort. Man muss von Grund auf aufbauen. Und wie ich gesagt habe, habe ich das Ding mit dem Jüngerschaft. Ich habe schon etwas Zeit zusammengebracht mit ein paar junge Männer dort, aber ich ging mit meiner Familie 1982 nach Hause. Terry ist hier, ein ehemaliger Arbeitskollege von der gleichen Missionsgesellschaft. Ich war falsch gesagt, er ist auch nicht mehr mit BMW, gell? Tut mir leid. Und wir gingen nach Hause. Wir wohnen, wie ich gesagt habe, in der Nähe von Washington, Hauptstadt Amerikas. Und wir gingen nach Hause. Und Terry, weder andere Mitarbeiter haben gewusst, dass Carolyn und ich waren sehr entmutigt. Wir wurden immer mehr entmutigt während unserer Heimatreise, weil man hat uns gesagt, obwohl wir jetzt 3 kleine Versammlungen zurückgelassen haben, man hat uns gesagt, dass du erfüllst den großen Auftrag nicht, bis denen, die du zum Jünger gemacht hast, andere Jünger machen. Das war für mich sehr entmutigend. Wir haben uns verzettelt, aber nicht vermehrt. Wir haben gedacht, was wird mit diesen kleinen Versammlungen geschehen? Und ich weiß nicht, ob jemand hier aus Tirol ist, aber man würde schon wissen, dass in Landeck, wo wir schon 6-7 Jahre tätig waren, gibt es keine Gemeinde mehr. Das ist eine lange Geschichte. In Telfs gibt es schon, aber mein Arbeitskollege ist immer noch da, seit 30 Jahren. Und in Berwang gab es eine kleine Gruppe und die sind umgezogen nach Reute, aber ich habe nicht viel mehr von dieser Arbeit gehört. So, ich bringe keinen großen Erfolg, sozusagen. Ich kann nicht berichten von großen Segen in Österreich, weil ich überhaupt nicht von Jüngerschaft eine Sicht gehabt habe. Und ich war sehr entmutigt. Ich habe fast den Missionsdienst des Herrn aufgegeben und einfach eine Arbeitsstelle gefunden. Und wir wohnten da in der Nähe. Wir gingen in die Bibelschule in Washington, Washington Bible College. Es war 6 Straßenblocks vom Weißen Haus, wie ich gesagt habe. Und wir besuchten die Buchhandlung von der Bibelschule, während wir zu Hause waren. Es ist immer überwältigend, wenn man 4 Jahre im deutschen Raum ist und dann nach Hause geht und alle diese wunderbaren neue erschienenen Bücher sieht und die man überhaupt nicht gekannt hat und wunderbare Werkzeuge und So wir gingen zur Buchhandlung und da haben wir etwas gesehen. Der Herr hat etwas getan. Ich habe eigentlich wirklich die Absicht aufzugeben, nicht mehr missionarisch tätig zu sein. Es ist nicht geklappt. Drei Dinge hat der Herr getan mit mir. In der Buchhandlung habe ich dieses Buch entdeckt. Das Buch habe ich vorher nicht gekannt, von der Navigatorin. Und da war es auf dem Bücherregal, da, The Lost Art of Disciple Making. Ich verstehe jetzt, dass das Buch übersetzt wird auf Deutsch. Wunderbar. Die Navigatoren lassen das gehen, vergriffen im Englischen sogar. Und dann schreibe ich und sage, das beste Buch. Tue das wieder, drücke das wieder. Und jetzt, Gott sei Dank, habe ich gehört, es wird letztlich im Deutschen erscheinen. The Lost Art of Disciple Making. Ich weiß nicht, was der Titel sein wird. Aber das Buch hat mir so viel geholfen. Und vielleicht habt ihr von den Navigatoren gehört. Und dieses kleine Heftlein kam mir wieder in der Hand. Born to Reproduce. Geboren um, Martin, helf mir. Ja, geboren um sich zu vermehren. Und sprach darüber, was wir vorher angeschaut haben. Und das Buch hat mir sehr viele Impulse gegeben und geholfen und wieder neue Ermutigung gegeben hat, einfach jünger zu machen. Das Lost Art, wie heißt das auf Deutsch? Verlorene Kunst. Ich habe gedacht, ich habe es nicht verloren, ich habe es gar nicht entdeckt. Und ich werde morgen in diesem Buch ein kleines Abschnitt für euch anschauen, aber mit euch anschauen. Aber in dem Buch und in dem Heftlein hat es gesprochen über das Potenzial eines Jüngers, wenn einen Menschen pro Jahr erreicht und lehrt und selbst auch wieder einen anderen Menschen pro Jahr zu erreichen und zu lehren. Frage mich, ja, hier ist es. Und das ist nicht mein Bild hier. Ich habe schon einmal Haare gehabt, aber ich sah nicht so aus als junger Mann. Gell? Aber von dem Buch habe ich gedacht, Mensch, wie wäre es? Wie wäre es, wenn ich wirklich mich vermehre? Es ist eigentlich geschehen im ersten Jahr meines Küssenlebens. Das ist das dritte Ereignis, das ganz, ganz komisch war, das mein Leben verändert hat und mich zu dieser Sicht gebracht hat. Ich besuchte eine christliche Konferenz, 5000 Menschen in Norfolk, Virginia. Basic Youth Conflict Seminar, du weißt, was es ist. Habe meine Schwester mitgebracht und damals in der Zeit, das ist 1982, war es schon, gab es schon etwas dort. Wir sagen im Englischen, take the best and leave the rest. Wie sagt man das auf Deutsch, Martin? Take the best. Ja, sag das laut.
Wähl das Gute aus und lass das andere liegen.
Man muss das bei solchen Konferenzen, gell? Und jetzt ist es ganz verkehrt. Einige Sachen muss vorsichtig sein, aber viel bei dem ist schade. Leider nicht so richtig heutzutage bei dem Konferenz. Aber ich war bei dieser Konferenz. Und etwas ist mir geschehen, das mein Leben ganz und gar verändert hat. Und es ist ein einfaches Ding, aber es hat mich so ermutigt. Der Herr hat das erfahren lassen, um mich zu zeigen, das Potenzial der Vermehrung. Während einer Pause, gell, er hat schon viele Folien gehabt, und während einer Pause habe ich einige Fragen gehabt. Viele Fragen sind aufgetaucht und viele Menschen sind bei dem Redner da in der Pause, haben sich gesammelt da. Und ich habe gedacht, 5000 Leute hier, so eine Volksmenge um ihn, jede Pause. Ich komme nie zu meiner Frage, aber ich werde hinuntergehen und werde schauen und zuhören. Vielleicht fragen andere Menschen ihm die gleichen Fragen, die ich habe. So ich stand da bei dieser Gruppe während der Pause und hörte zu. Und plötzlich kam ein ganz fremder Mensch auf mich zu. Und statt nur zuhören, kam er direkt zu mir und schaute mich an. Und ich drehte um und sagte, ja, bitte. Und er sagte, du bist der Tom Cunningham, oder? Ja, bin ich. Wie kennst du mich? Sagte ihm. Wie kennst du mich? Er sagte, du kennst mich nicht. Schade dein Gehirn nicht. Du kennst mich nicht. Aber wie kennst du meinen Namen? Ja, jemand dort drüben in der Volksmenge hat dich erkannt und hat gemeint, vielleicht ist das du. Und ich wollte hier hinunterkommen hier und mich bei dir bedanken. Ja, wozu? Dass du so ein treuer Jünger Christi bist und treu beim Jüngermachen bist. Ja, ich bin enttäuschter Missionar. Fast beim Aufgeben, weil ich diese Kunst der Jüngerschaft gar nicht entdeckt habe. Und er sagte mir das. Ich sagte, was meinst du? Er sagte mir, ja, im ersten Lebensjahr, Glaubensjahr deines Christenlebens hast du einen jungen Mann, einen Freund von dir, Jim Bennett, zum Glauben geführt. Ja, kennst du Jim? Habe ich gesagt. Kennst du Jim? Nein, ich kenne Jim auch nicht. Ja, wie weißt du das? Wie kennst du dieses? Er sagte, ja, ich habe nur diese Geschichte gehört. Ja, ist interessant. Und dann sagte er mir, und du hast Jim zum Jünger gemacht, oder? Nein, nicht genau. Wir sind zur Bibelschule gegangen, ganz jung. Er war noch jünger als ich im Glauben. Ich ging mit 9 Monate alt, im Glauben war ich, zur Bibelschule, 4-jährige Bibelschule. Jim war nur 6 Monate alt, aber ich habe ihm doch ein Buch, ein christliches Buch in der Hand gedruckt. Und er kam zu mir einmal beim Eisgeschäft, gell, und sagte, Cunningham. Ich habe ihm immer Bennett bezeichnet, er hat mich Cunningham bezeichnet. Cunningham, was ist mit dir geschehen? Nachdem ich zum Glauben kam. Also wunderbare Gelegenheit, ihm zu erzählen, was mir geschehen ist. Ich habe mein Zeugnis abgelegt und er wollte mehr wissen, habe ihm ein christliches Buch gegeben, das mir eine Hilfe war, gleich am Anfang meines Christenlebens. Und er ist zum Glauben gekommen, sogar in Badewanne. Es war seine Sitte, sonntagnachmittags in der Badewanne zu sitzen, langsam sitzen und sich auszuruhen und Bücher zu lesen. Und da hat er dieses christliche Buch gelesen, hat sich für Jesus Christus in der Badewanne geschrieben. Das wäre ein gutes Zeugnis gestern Abend. Ja, ich habe nicht so ein gutes Zeugnis. Oder? Er sagte immer, er war gläubig und getauft zur gleichen Zeit. Und der Jim, wir gingen zur Bibelschule zusammen. Wir gingen einfach zusammen. Wir waren Zimmerkameraden und wir haben dort studiert zusammen und Bibel lesen zusammen. Unsere Bibel Verse auswendig lernen müssen zusammen und gebetet zusammen. Und ich habe den Mann gesagt, ja, es war nicht so. Ich habe ihn nicht direkt zum Jünger gemacht. Wir haben so einander ermutigt und geholfen. Und das ist vielleicht doch schon ein Teil davon. Und er sagte, ja, und Jim ging und hat jemand anders zum Jünger gemacht, zum Glauben geführt und zum Jünger gemacht. Und der hat jemand anders zum Glauben geführt und zum Jünger gemacht. Und der hat mich zum Glauben geführt und mich zum Jünger gemacht. Und dann sagte er plötzlich, das heißt, dass du mein geistlicher Urgroßvater bist. Komisch. Wisst ihr, das war wirklich etwas für mich, das zu hören. Weil ich habe das ist unabsichtlich getan und geschehen, oder? Ich habe es gar nicht versucht. Diese geistliche Vermehrung ist geschehen und ich wusste nicht, dass das geschehen ist. Und das ist mir so ein Segen, zu sehen, dass wo Jim zum Glauben gekommen ist, dass er hat andere zum Glauben geführt und es ging weiter. Und da kommt ein fremder Mensch zu mir und hat es mir gesagt. So ermutigend ist das. Und ich stehe hier einerseits oder teilweise wegen dieser Ereignis. Ja, ich ging nach Hause. Ja, weißt du was? Wisst ihr, was geschehen ist? Die Pause war, ich stand da. Das ist eine Geschichte. Und er hat viele Details geschildert. Und wie weißt du das, habe ich gesagt. Und Pause war vorbei. Die ganze Menge da, die Fragen stellen, die sind alle wieder, sind Sitzplätze. Der Redner hat wieder angefangen, da standen die zwei von uns. So, er lief in diese Richtung, ich lief in diese Richtung. Unter 5000 Leute habe ich seinen Namen gar nicht erfahren. Bis zu heute. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Wahrscheinlich gut. Und habe ihn gesucht und nicht finden können. Den Rest der Woche. Das ist eine Woche lang, diese Konferenz. Das ist wahrscheinlich gut, aber ich ging nach Hause und ich fange an mit einem Stück Papier. Ich habe gedacht, Herr, wie ist das jetzt? Das ist ohne Absicht geschehen. Und ich habe einen Kreis da und jetzt ist das so Bilder hier statt Kreise. Aber ursprünglich war das nur auf ein Stück Papier und ich habe das öfters mit anderen gezeigt und es ist etwas schon bekannt. Tut mir leid, aber mir ist das eine Herausforderung, jedes Mal, dass ich das durchmache und zeige. Ja, in dem ersten Glaubensjahr sah ich das. Gell? Dann habe ich gedacht, stell dir vor, wenn das im zweiten Glaubensjahr geschehen wäre. Und nach einem Jahr gab es zwei von uns, Jim und ich, zwei Jünger. Und im zweiten Jahr, wenn wir das einfach wieder, dieses Each One, Reach One, Each One, Teach One Ding wieder tun, in einem zweiten Jahr, ich bitte den Herrn um jemand anderes und der Herr gnädigerweise gibt mir jemand anderes, wirklich der Interesse hat, der bereit ist, das Wort Gottes anzunehmen und bereit ist und er kommt zum Glauben und ich mache ihn zum Jünger und verbringe Zeit und, wie sagt man, pour my life in Christ into this person. Investiere mein Leben in ihm für ein Jahr, nur ein Mann. Und nach zwei Jahren wäre es vier Jünger. Und im dritten Jahr, nun, das ist alles ganz ideal, natürlich. Ihr habt gedacht, ich bin verrückt. Nun wisst ihr, nachdem ich das euch sage, aber es ist doch schon das Potenzial. Das Potenzial. Im dritten Jahr, wenn ich das wieder tue und dem Herrn einfach vertrauen um wieder jemanden und der Jim, ich werde ihn wieder ermutigen und wir haben das selber, wir haben das in der Bibelschule zusammen getan. Wir haben hier zu viert ab und zu sind wir zusammengesessen und was ist das Potenzial? Aber wenn wir im dritten Jahr wieder jemanden suchen und diejenigen, die zum Glauben gekommen sind, wir ermutigen sie und helfen sie, gehen so manchmal zu den anderen und anderen besuchen und wir sehen diese Vermehrung. Nach drei Jahren wäre es 8 und nach vier Jahren, wenn es wieder geschieht, nur ein Mann nach den anderen und ein Mann pro Jahr oder eine Frau pro Jahr. Und im vierten Jahr wird diese, jeder erreicht einen, jeder lehrt jemanden. Okay, nach vier Jahren gibt es 16. 16 Jünger. Potenzial nur. Ideal. Ideal, ich weiß. Manchmal dauert es viel länger als ein Jahr. Manchmal dauert es nur 3 Monate, bis denen, den du zum Glauben führst, wieder andere erreicht und zum Glauben führst und zum Jünger macht. So, das ist nur ideal, es ist nur ein Zeitding da. Jesus hat 3 Jahre mit seinen Jüngern verbracht. Und die waren immer noch vor Pfingsten, gell? Die waren immer noch schon ganz durcheinander. Aber da habe ich mit diesen Kreisen, mein Blatt wurde immer voller und mit Pfeilen und Kreisen. Dann plötzlich habe ich dann gedacht, ja, das ist zu viel, jetzt hole ich mein Taschenrechner raus hier. Und nach 5 Jahren, es wird sich wieder verdoppeln und 6 Jahre wieder verdoppeln. Idealerweise, es wird schon einige ausfallen natürlich, aber 7 Jahre, 128. Schau, das ist eine schöne kleine Gemeinde, oder? Hier, die sind schöne, nach ein paar Jahren nur ein Mensch, der sich vermehrt. Und im 8. Jahr wird es potenziellerweise wieder verdoppeln. Und im 9. Jahr 512. Und ich lege nicht zu viel Wert auf große Zahlen und große Volksmengen. Das wird ihr schon ein bisschen später sehen. Aber das ist mir ganz begeisternd, weil ich dachte, ich bin 20 Jahre alt im Herrn. Ich kenne den Herrn 20 Jahre. Wie wäre das, wenn das Ding mit Jim Bennett jedes Jahr in meinem Leben geschah? Und wenn ich in Österreich so vorgegangen bin und nicht auf große Volksmengen suchten und evangelisieren, sondern auf einzelnen Menschen betreuen. Und ich kam hier zum 10, ich wollte auf 20 Jahre gehen, Aber ich blieb hier stehen, weil ich dachte, ja, 30-faltig, 60-faltig, 100-faltig, 100-faltig. Der Herr war auch Idealist. Der Herr war auch Idealist. Das ist idealistisch, natürlich. Aber ja, ich war ermutigt. Und am 11. Jahr wird es wieder verdoppeln, und 12. Jahr, und 13. Jahr, am 14. Jahr wird es wieder verdoppeln, und im 15. Jahr, da bin ich stehen geblieben eine Weile und dachte, wie viele habe ich persönlich zum Glauben geführt, potenziellerweise, und zum Jünger gemacht? Wie viele, persönlich? Nur 15, eins pro Jahr. Aber schau, was das Potenzial ist, eines Jüngers. Das ist gewaltig. Das ist gewaltig. Im 16. Jahr wird es wieder vermehren. Im 17. Jahr wieder. Im 18. Jahr wieder verdoppeln. Eine Viertelmillion. Und im 19. Jahr über halbe Million. Und im 20. Jahr. Ich kannte den Herrn 20 Jahre. Und habe gedacht, stell dir vor, was hast du getan, Tom, mit deinem Leben? Mit deinem Dienst? Schau das an. Vielleicht könnt ihr das nicht genau sehen. Es ist zu klein. Eine Million, 48.576. Stell dir vor, das ist das Potenzial eines Jüngers, der nur einen Menschen pro Jahr erreicht und diesen lehrt und einen anderen Menschen pro Jahr zu erreichen und zu lehren. Jedes Mal werde ich begeistert. Es ist nicht so geschehen bei mir. Es wird nie so geschehen. Natürlich. So idealistisch. Aber es könnte. Es könnte. Und ich weiß nicht, wo der junge Mann gegangen ist. Und was noch mit ihm geschieht. Was noch mit ihm geschieht. Es ist einfach Treue an der Sache. Jesus sagte, geht hin und macht Jünger, nicht nur Bekehrte. Wenn wir nur Addition sehen, geistliches hinzufügen und einen Mann pro Jahr zum Glauben führen und zum Jünger machen, oder nicht zum Jünger machen, nur zum Glauben, nur Bekehrte machen, haben wir 20 Bekehrten. Aber wenn wir uns geistlich vermehren und wirklich Menschen konsequent, ganz seriös zum Jünger machen und unser Leben in ihrem Leben investieren, ich habe das Gießen viel lieber. Gell? Einfach mein Leben, einfach in sein Leben reingießen. Alles, was ich in Christus habe, alles, was ich weiß, alles, was er mich befohlen hat, ihm übergeben und geben oder anvertrauen. Anvertrauen. Ja, gestern Abend haben wir diese Ziffer hier gesehen. Wie habe ich gefragt, wie erreicht man 6,5 Milliarden Menschen? Diese ganze Schöpfung, im Lichte dieser Multiplikation sieht es die Aufgabe nicht so, sieht die Welt nicht so unerreichbar, oder? Wir wissen nicht, dass alle nicht, es gibt immer bei den Teenager-Seminars, gell? Es gibt immer der während dieser Übung. Sie sehen, wie lange es dauern wird, bis die ganze Welt erreicht werden. 36 Jahre. Aber wir wissen nicht, dass die ganze Welt nicht erreicht wird und nicht zu Jünger gemacht wird. Aber die Jünger sind immer so klug. Wenigstens werden sie davon begeistert. Und sie werden denken, ja, ich kann nicht hinter einem Kanzel stehen und hier Jünger machen. Ich kann nicht so predigen oder Gemeindeleitung üben. Aber ich kann als einfacher Christ anderen Menschen gewinnen und zum Jünger machen. Und es ist wunderbar zu sehen, wie das geht, wie das eigentlich geht. Jetzt muss ich schauen. Der Wilfried ist gekommen. Zeit. 12 Uhr. Viertel vor. Wir müssen fertig machen. Okay. Die große Frage. Eine Minute. Die sind lange Minuten, oder? Werde ich mitmachen? Ich weiß nicht, wo ich das gefunden habe. Hoffentlich gibt es kein Copyright drauf oder was, aber ich bin nur einer. Aber ich bin einer. Ich kann nicht alles tun. Stimmt, gell? Aber ich kann etwas tun. Und was ich tun kann, das sollte ich tun. Und mit Gottes Hilfe werde ich es tun. Zu seiner Ehre. Das ist es. Das ist es. Ist es, ist einen Menschen pro Jahr zum Jünger zu machen zu viel, worum uns Gott bittet? Er bittet uns nicht, Hunderte zu Jünger zu machen, sondern immer nur jeweils einen. Die Frage, wir müssen uns fragen, für wen setzt du dich ein? Für wen betest du? Wir werden morgen viel über Gebet. Das ist die Hauptsache in Jünger machen, in des Jüngermachens. Mit wem baue ich Beziehungen? Und das meiste von Jüngerschaft ist Beziehungen. Wir sagen, es klingt sehr gut im Englischen. Discipleship is relationship. Gell? So viel davon. Mit wem baust du eine Beziehung, um ihn zum Herrn zu führen und auch ihn zum Jünger zu machen? Diese Fragen müssen wir uns stellen. Da, rechtzeitig fast. Ja. Bitte, komm jemand, bete mit uns.
Dann lass uns stille werden zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir möchten dir Danke sagen für das Gehörte. Wir möchten dir vor allem Danke sagen, dass wir wissen dürfen, es ist dein Grund, auf dem das aufbaut, es ist dein Prinzip, du hast es vorgelebt, du hast uns selbst gerufen, dafür möchten wir dir danken und möchten dir auch danken für das anvertraute Gut, dein Evangelium, für alles, was du in uns investiert hast und möchten dich bitten, dass du uns wirklich hilfst, im Kleinen zu beginnen. Du hast jedem von uns Menschen in den Weg gestellt, hilf uns das zu erkennen und wirklich im Kleinen treu zu sein, mit dem, was du uns anvertraut hast, rauszugehen und Menschen wirklich zu Jüngern zu machen. Schenk Gnade, dass ja diese Konferenz und was wir hören wirklich Veränderungen in unserem Leben sein darf. Zu deiner Ehre. Amen.